Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Mario Dubovicek am Mikrofon herzlich willkommen. War der mutmaßliche Mörder des Regierungspräsidenten Walter Lübcke ein Einzeltäter oder Teil eines rechtsextremen Netzwerkes à la NSU? Mit dieser Frage beschäftigen sich gerade intensiv Ermittler wie Politiker und wir wollen darüber berichten. Thema auch bei uns, mehr als 70 Millionen Menschen sind auf der Flucht, meldet das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Wir sprechen mit dem Migrationsforscher Olaf Kleist. Und die SPD-Politikerin Christine Lambrecht soll neue Justizministerin werden. Ein Kopfschuss auf der eigenen Terrasse, das Lebensende eines hessischen Politikers, des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Die Hintergründe waren lange unklar, deshalb taten sich Politiker und Journalisten schwer mit einer Bewertung. Inzwischen sehen die Ermittler klarer, haben einen Verdächtigen festgenommen, einen mutmaßlichen Rechtsextremisten. Die Bundesanwaltschaft ermittelt, stuft den Mord als politisches Attentat mit rechtsextremem Hintergrund ein. Gibt es Parallelen zu den Morden des nationalsozialistischen Untergrundes, des NSU, aus Berlin-Gudeler Geuter?
An die Morde des NSU an türkischen und griechischen Gewerbetreibenden und an einer Polizistin fühlt sich unter anderem Robert Habeck erinnert. Der Grünen-Vorsitzende forderte gegenüber der dpa, Verbindungen des Verdächtigen auch in diese Richtung zu prüfen. Die Linkspartei im Hessischen Landtag will dazu selbst Informationen haben. Sie habe nach dem jetzt Verdächtigen Stefan E. bereits im NSU-Untersuchungsausschuss 2015 gefragt, aber keine Antwort bekommen, beklagte die Fraktionsvorsitzende Janine Wissler. Die entsprechenden Akten hätten eigentlich nach den Regeln des Verfassungsschutzes schon gelöscht sein müssen. Da allerdings nach Bekanntwerden der NSU-Taten ein Löschmoratorium verhängt wurde, gibt es die Akten noch, auch wenn der Verfassungsschutz nicht darauf zugreifen kann. Stefan E. sitzt in Untersuchungshaft. Im WDR warnte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Matthias Middelberg, vor vorschnellen Schlüssen.
Wir haben einen mutmaßlichen Täter jetzt in Haft und sollten auch in dem Sinne darüber diskutieren. Die Dinge sind noch nicht geklärt.
Volker Bouffier, der hessische Ministerpräsident, warnte im Landtag vor anderen Festlegungen.
Eine vorschnelle Festlegung auf einen Einzeltäter erscheint mir unangebracht.
Laut Generalbundesanwalt und BKA gibt es keine Hinweise auf ein Netzwerk hinter der Tat. Schon im Haftbefehl gegen E. soll allerdings von möglichen Mittätern oder Mitwissern die Rede sein. Ein Rechercheteam von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR berichtet, ein Zeuge habe in der Tatnacht zwei Autos bemerkt, die in aggressiver Manier durch den Wohnort des Kasseler Regierungspräsidenten gefahren seien, 20 Minuten nachdem der Zeuge einen Schuss gehört habe. Eines der Autos soll er als Volkswagen Caddy identifiziert haben. Ein solches Auto sei auf die Frau des Verdächtigen zugelassen. Andrea Lindholz, die Vorsitzende des Innenausschusses, spricht von einer neuen Qualität.
Wir erleben eine unglaublich schnelle Radikalisierung auch in den Netzen, in den verschiedensten Bereichen. Das ist einmal beim islamistischen Terrorismus schon so gewesen und wir erleben das auch jetzt beim Rechtsextremismus. Und ich glaube, genau darauf müssen wir uns einstellen und hier müssen wir besser werden und genau hinschauen.
In der Welt wies der frühere CDU-Generalsekretär Peter Tauber Einzelnen in der AfD eine Mitschuld zu, was AfD-Chef Jörg Meuthen als niederträchtig zurückwies. Heinrich Bedford-Strom, der Vorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, mahnte im SWR, in sozialen Medien werde hemmungslos gehetzt.
Die Dinge, die von rechts wirklich als Hetze bezeichnet werden müssen, die putschen natürlich Leute auf. Und dann kann auch daraus die Gewalt von Worten bis hin zur physischen Gewalt kommen.
Auch Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth sieht das Verbrechen als Folge einer verbalen Radikalisierung in Deutschland. Die Grenze des Sagbaren werde seit Jahren gezielt verschoben, so die Grüne. Nach dem Sagbaren komme das Machbare. Auch der Deutsche Städtetag mahnt zu Vorsicht bei der Wortwahl. Streit in der Sache müsse es in verbalen Diskussionen geben, so Präsident Burkhard Jung. Menschenwürde, Toleranz und Gewaltfreiheit aber seien für das gesellschaftliche und demokratische Miteinander elementar. Jung zeigte sich im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland in Sorge um Kommunalpolitiker. Gerade sie seien in den letzten Jahren Drohungen ausgesetzt.
Gudeler Geuter berichtete. Gewalt und Krieg, Armut und Klimafolgen, die Ursachen von Flucht und Vertreibung können sehr unterschiedlich sein. Ihnen gemein ist die fehlende Perspektive für viele Menschen in der eigenen Heimat, deshalb brechen sie auf, um ihr Leben zu retten oder sich wirtschaftlich zu verbessern. Dafür nehmen sie Gefahren auf sich, oft tödliche, und nicht wenige landen in Flüchtlingslagern, aus denen sie nicht mehr herauskommen. Monatelang, jahrelang, jahrzehntelang. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen hat neue Zahlen vorgelegt und die sind erschreckend. Noch nie seit Gründung des UNHCR waren weltweit so viele Menschen gleichzeitig auf der Flucht wie jetzt. Klaus Remme meldet sich aus Berlin.
Es gibt viele Möglichkeiten, das Ausmaß dieser Krise zu beleuchten und in Schlagzeilen zu fassen. Da ist zunächst die Summe aller Flüchtlinge weltweit. UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi nannte heute Morgen in Berlin einen traurigen Rekord. Erstmals sind es mehr als 70 Millionen Menschen, die ihr Zuhause aufgrund von Krieg, Verfolgung und Gewalt verlassen mussten. 70,8 Millionen, um genau zu sein, 2,3 Millionen mehr als im vergangenen Jahr. Über 41 Millionen davon sind Binnenvertriebene, leben also noch im Land ihrer Herkunft. Zu denjenigen, die über Grenzen flüchten, sagte Filippo Grandi: Viele glauben, die Flüchtlinge kommen in die reichen Länder. Tatsächlich leben fast 90% in unmittelbarer Nachbarschaft zum Krisenherd. Das sind in der Regel arme Länder. Schaut man auf die wichtigsten Herkunftsländer, dann sind es die Ortsmarken chronischer Konflikte. Syrien, Afghanistan, Südsudan und Myanmar, um die ersten vier namentlich zu nennen. Mit großem Abstand führt die Türkei die Liste der größten Aufnahmeländer an. Es folgen Pakistan, Uganda, Sudan und Deutschland.
Half of the refugees are children. And I think that this is an important reflection that we should always have when we talk about the people that are fleeing.
Die Hälfte aller Flüchtlinge sind Kinder, rief Grandi in Erinnerung und brach die nackte Zahl der Flüchtlinge auf unterschiedliche Weise herunter. So wurden im vergangenen Jahr pro Tag 37.000 Menschen vertrieben. Die Gesamtzahl hat sich in den vergangenen 20 Jahren verdoppelt. Und 4 von 5 Flüchtlingen fliehen vor Krisen, die schon mindestens 5 Jahre andauern. Lösungen gebe es nur durch Zusammenarbeit, versicherte der UN-Flüchtlingskommissar. Abschottung und Mauern werden das Flüchtlingsproblem nicht lösen.
Rejection, pushing back, building walls does not solve the problem of global forced displacement.
Mit Blick auf Europa forderte der Italiener Grandi stärkere Solidarität untereinander. Dass er als UN-Flüchtlingskommissar die heutigen Zahlen in Berlin und nicht am Sitz der Vereinten Nationen in Genf bekannt gab, war kein Zufall. Nicht nur die Bundesregierung, auch die deutsche Gesellschaft insgesamt habe durch die Aufnahme von Flüchtlingen und die Unterstützung des UN-Flüchtlingshilfswerks starke humanitäre Führungsverantwortung übernommen. So Grandi seine direkte Botschaft an die Deutschen:
I would like to tell Germans, you're doing the right thing, be confident.
Sie tun das Richtige, haben Sie Vertrauen, das wird Sie stärker machen. Sie sind ein Beispiel für viele andere Länder in der Welt.
Germany doing this is an example to many other countries around the world.
Entwicklungsminister Gerd Müller verwies anlässlich des morgigen Weltflüchtlingstags auf die im Vergleich zum Vorjahr geplante Verdoppelung der Unterstützung für Vertriebene im Jemen. Bundesaußenminister Heiko Maas bezeichnete die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung als gelebten Multilateralismus.
Klaus Remme berichtete, erstmals sind mehr als 70 Millionen Menschen auf der Flucht, meldet das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Darüber habe ich am Abend mit Olaf Kleist gesprochen, Migrationsforscher an der Universität Osnabrück. Und ich habe ihn gefragt, ob die Zahlen des UNHCR realistisch sind.
Ja, realistisch sind sie sicherlich schon. Die Erhebung solcher Daten ist natürlich unheimlich schwierig. Man kann die jetzt nicht auf die einzelnen Flüchtlinge runterrechnen. Zum Teil basiert das auch auf Schätzungen, zum Teil auf Selbsteinschätzungen der aufnehmenden Staaten. Also hier muss man durchaus ab und zu vielleicht auch ein bisschen abwägen, wie genau sie sind. Aber ich denke schon, dass das relativ zuverlässige Zahlen sind, die uns zumindest einen sehr guten Eindruck davon geben, wie sich die Zahlen entwickelt haben, aber auch in welchem Verhältnis Aufnahmen hier stehen, wo große Krisen bestehen, wo vielleicht auch mehr Bedarf nötig ist.
Gerald Knaus ist vom Think Tank Europäische Stabilitätsinitiative und hat den umstrittenen Flüchtlingspakt mit der Türkei mitentworfen. Er sagt heute, die Zahlen des UNHCR führten in die Irre, weil sie auch Menschen mit einbeziehen würden, die teils schon vor Jahrzehnten geflohen sind. Hören wir mal, was er der ARD gesagt hat.
Wenn man 5 Millionen Palästinenser dazu zählt, da ist schon die dritte oder vierte Generation von jenen, die 1948 geflohen sind, dann ist diese Gesamtzahl irreführend.
Verfälscht das, Herr Kleist, nicht tatsächlich den Eindruck, den die Zahl 70 Millionen da heute hinterlässt?
Ich denke nicht. Man kann nicht so tun, als dass, wenn Menschen auch seit Generationen schon vertrieben sind und eben keinen Status, keine Sicherheit finden, nicht eben genauso auch schutzbedürftig sind. Wir sehen das ein anderes Beispiel wie in Afghanen, die seit Generationen in Pakistan und Iran leben, aber häufig keinen Status haben, in Unsicherheit leben. Auch die brauchen Unterstützung durch UNHCR und die Weltgesellschaft. Also hier darf man die nicht einfach rausrechnen. Wir müssen aber sehen, dass diese Zahlen sehr viele verschiedene Gruppen zusammenrechnen. Das sind nicht alles Flüchtlinge, die über Staatsgrenzen geflohen sind. Der größte Teil sind eigentlich Menschen, die Binnenvertriebene sind, also ihr Herkunftsland nie verlassen haben, internationale Grenzen nicht überschritten haben, sind eigentlich offiziell keine Flüchtlinge, leben aber in einer flüchtlingsähnlichen Situation. Und ich denke, das macht schon Sinn, das auch alles zusammenzufassen.
Genau dazu passt auch ein Beispiel, für das ich gerne ein bisschen ausholen möchte. Ich habe einen Freund auf Zypern. Als Kind ist er mit seiner Familie aus dem Norden ein paar hundert Meter weit in den Süden geflohen. Der kurze Krieg ist inzwischen 45 Jahre her, doch das Land bleibt geteilt. Er lebt deshalb immer noch am gleichen Fleck, wo vorher bloß ein Wald war, erst 5 Jahre lang in Zelten. Aus den Zelten wurden Holzverschläge, Wellblechdächer, dann wurden die Häuser langsam größer, Stein, Beton, Garage, Vorgarten. Heute fahre ich durch Achna Forest und sehe eine kleine Stadt wie jede andere, auch in Zypern. Nur ein Mahnmal erinnert noch daran, dass Achna eigentlich ein Flüchtlingslager war und noch immer ist. Würden Sie, Herr Kleist, diese Zyprer in Achna heute noch als Flüchtlinge bezeichnen?
Ja, wenn sie keine Staatsbürgerschaft haben, also keine Rechte haben, die für uns ganz normal sind, weil wir einen Staat haben, durch den wir auch Schutz garantiert haben, Grundrechte haben, dann ist diese Person ein Flüchtling. Flüchtling sein bedeutet insbesondere, den Schutz durch einen Staat nicht mehr zu haben, der Staat da nicht garantieren sollte. Das ist häufig der Grund, warum Menschen überhaupt vertrieben werden oder flüchten müssen, weil sie diesen Schutz nicht mehr haben. Das kann aus ganz unterschiedlichen Gründen letztlich sein, aber dieses Verhältnis zum Staat ist ganz zentral fürs Flüchtlingsein. Und das heißt, man kann auch eigentlich ein komfortables Leben führen, aber man hat immer die Schwierigkeit, dass man letztlich den Schutz des Staates nicht hat.
Ab wann können wir sagen, dass Geflüchtete eine neue Heimat gefunden haben?
Sobald sie diesen Schutz wieder haben. Und da gibt es in der Regel 3 Antworten drauf. Die eine wäre, zurückzukehren in den eigenen Staat, wenn die Situation wieder sicher ist, der eigene Staat diese Sicherheit wieder garantieren kann. Die andere ist die lokale Integration oder auch Asyl. Das heißt, ein anderer Staat, der Staat, in den die Person geflohen ist, garantiert jetzt die Sicherheit und perspektivisch vielleicht auch eine Staatsbürgerschaft. Und die dritte Möglichkeit ist Resettlement, also Flüchtlinge aufzunehmen, die dort, wo sie hingeflohen sind, keine Sicherheit haben und dann zum Beispiel sie nach Europa zu bringen und ihnen hier die Sicherheit zu gewähren, die sie weder in ihrem Herkunftsstaat noch in dem Erstzufluchtsstaat hatten.
Jetzt reden wir über 70 Millionen Flüchtlinge weltweit, geflüchtete Menschen aus den unterschiedlichsten Ursachen. Was lernen wir aus diesen Zahlen?
Ja, aus Zahlen lernt man erstmal relativ wenig. Ich meine, sind 70 Millionen eigentlich viel oder wenig? Das kommt immer darauf an, auf den Maßstab, womit man das vergleicht. Also nach dem Zweiten Weltkrieg gab es allein in Europa 60 Millionen und in Asien nochmal 90 Millionen Flüchtlinge. Wenn wir 60 Millionen oder 70 Millionen Flüchtlinge vergleichen mit der Weltbevölkerung, sind das weniger als 0,3%. Wenn alle Flüchtlinge der Welt in Europa wären, wären das weniger als 4% der Bevölkerung in Europa. Also die Frage, ob das jetzt viel oder wenig sind, kommt ganz darauf an, woran wir das messen wollen. Ich denke, eigentlich sollten uns die Zahlen nicht davor abschrecken, zu sagen, ja, wir könnten diesen Menschen eigentlich helfen, wenn wir das wirklich wollten. Die Frage wird es dann ein bisschen schwieriger, wenn wir uns eben anschauen, wo sind die Menschen, also ein bisschen reingehen in die Zahlen, die auseinandernehmen. Denn die politischen und sozialen Situationen, die machen es häufig so schwierig, hier auch die Hilfe ihnen zukommen zu lassen, die sie bräuchten.
Wenn wir den Menschen helfen wollen, wie Sie sagen, dann könnten wir Menschen in Not aufnehmen. Das macht Deutschland. Dafür wurde Deutschland auch heute ausdrücklich gelobt, wie wir gehört haben. Aber wir könnten auch die Fluchtursachen effektiver bekämpfen. Stattdessen werden zum Beispiel an Saudi-Arabien Waffen geliefert. Saudi-Arabien ist eine Konfliktpartei, eine Kriegspartei im Jemen-Konflikt. Damit einer der Kriege, der auch wieder Flüchtlinge hervorbringen wird. Was sagt uns das aus über das Vermögen der Weltgemeinschaft?
Ja, Fluchtursachen bekämpfen klingt immer wunderbar, aber ich glaube, man muss da sehr vorsichtig sein. Es ist natürlich richtig, Menschen zu helfen, dass sie nicht mehr fliehen müssen. Aber Flucht ist eigentlich nicht das Problem. Flucht ist eine Lösungsstrategie in Situationen wie Krieg, Konflikten, Armut, Umweltzerstörung. Flucht hilft. Und wir dürfen nicht so tun, als wollten wir Flucht bekämpfen, sondern wir müssen Menschen helfen, für die Flucht der letzte Ausweg ist aus Krisensituationen. Wir werden Kriege und Konflikte niemals vermeiden können. Die wird es immer geben. Und die werden auch zunehmen, gerade durch den Klimawandel. Und worauf wir uns vorbereiten müssen, ist eben die Zunahme an Flucht und der Notwendigkeit von Flucht, der gerecht zu werden, der menschengerecht zu werden. Den Anstieg an Flüchtlingszahlen, den wir jetzt sehen, das ist erst der Anfang. Die Zahlen werden nicht so schnell zurückgehen, sondern die Krisen nehmen zu, die Fluchtgründe nehmen zu und darauf müssen wir uns einstellen.
Was bedeutet das für eine Gesellschaft wie die deutsche Gesellschaft, die schon im Verhältnis sehr viele Flüchtlinge aufgenommen hat, auf Platz 5 insgesamt, wie das UNHCR heute vorlegt, weltweit? Was bedeutet das für eine Gesellschaft, die ohnehin gerade an der Flüchtlingsfrage schon fast zerbrochen ist?
Ja, ich denke, Deutschland hat es eigentlich sehr gut gemeistert, die Aufnahme, ganz besonders natürlich auch durch viele Ehrenamtliche und die Städte, die Gemeinden, die hier eine wichtige Aufgabe geleistet haben.
Das sehen Politiker von der AfD anders.
Ja, es mögen nicht alle diese Einschätzung teilen, aber ich denke, wir sehen jetzt gerade auch viele Initiativen, viele Städte, die auch bereit sind, weiter Flüchtlinge aufzunehmen, gerade Gerettete aus dem Mittelmeer. Und Deutschland hat aber hier mit diesem, nicht nur der Aufnahme, sondern auch Deutschland ist eines der wichtigsten Geberstaaten für UNHCR. Was Deutschland damit schafft, auch für Europa, ist wieder so etwas wie ein moralisch und normatives Gewicht zu bekommen in der internationalen Flüchtlingspolitik. Und das ist ganz wichtig, gerade dann, wenn man zusammenarbeiten möchte mit Staaten aus den Herkunftsregionen und die dazu anhalten will, Flüchtlingsschutz dort zu gewähren, damit Flüchtlinge nicht weiter fliehen müssen. Denn was wir bisher immer gesehen haben, waren, dass dort Staaten gesagt haben, Moment mal, Europäer, ihr könnt uns nicht erzählen, wie wir mit Flüchtlingen umgehen sollen, wenn ihr euch selber abschottet.
Aber wenn Sie gleichzeitig sagen, Herr Kleist, es werden weitere kommen, weil die Konflikte zunehmen. Wir reden ja auch über den Klimawandel. Das wird ja ein ganz neues Potenzial an möglichen Fluchtursachen mit sich bringen. Können Sie Menschen verstehen, die heute schon sagen, zum Beispiel in Deutschland, wir schaffen das nicht?
Ja, ich finde, dass wir schaffen das nicht, ist immer eine schwierige Antwort. Denn ich stelle mir das bei anderen politischen Herausforderungen vor, dass man sagen würde, wir schaffen das nicht. Also wenn wir so die Klimakrise angehen, von wegen wir schaffen das nicht und wir lassen einfach den Planeten kaputt gehen, auch die Antwort hört man manchmal, halte ich das für ziemlich fatalistisch. Wenn wir sagen würden, wir haben Überschwemmungen und da würde man sich ein Politiker hinstellen und sagen, wir schaffen das nicht und wir lassen einfach die Landschaften und Städte überschwemmen, das ist keine politische Antwort. Wir werden diese Herausforderungen haben und denen müssen wir begegnen. Und das am besten geht das, wenn wir kooperieren und zusammenarbeiten. Wenn aber Europäer sagen, wir wollen diese Verantwortung nicht mit Schultern, obwohl wir die reichsten Staaten der Welt sind, dann werden sich auch andere Staaten abschotten. Und dann werden auch mehr Menschen hier in Europa kommen. Der beste Umgang mit der Not der Menschen, die sie zur Flucht treibt, ist tatsächlich die Verantwortung zu teilen. Und ich denke, da hat Deutschland schon mal eine gute Vorarbeit geleistet. Aber die Aufgabe wird sich nicht in der Zukunft so einfach erledigen lassen.
Olaf Kleist, Migrationsforscher an der Universität Osnabrück. Vielen Dank für das Gespräch. Abgeschossen über der Ostukraine im Sommer 2014 mit einer Rakete russischer Bauart. Flug MH17 auf dem Weg nach Kuala Lumpur. 298 Menschen sterben. Kiew und Moskau beschuldigen sich gegenseitig. Jetzt macht ein internationales Ermittlerteam drei Russen und einen Ukrainer dafür verantwortlich. Ludger Kazmierczak berichtet.
Knapp 5 Jahre nach dem Abschuss der Boeing 777 stellen die Ermittler die ersten Haftbefehle aus. Der Tat verdächtigt werden 3 russische und ein ukrainischer Staatsbürger. Oberstaatsanwalt Fred Westerbeke gab am Mittag in Neuchâtel bei Utrecht die Namen der Männer bekannt.
Igor Girkin, Sergei Dubinsky, Oleg Bulatov.
Die Angeklagten sollen sich vom März 2020 an in den Niederlanden vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen die Beteiligung am Abschuss der Passagiermaschine und Mord in 298 Fällen vor. Alle Passagiere und Crewmitglieder von Flug MH17 waren im Juli 2014 ums Leben gekommen. Die 4 Männer hätten zwar nicht selbst die Bugrakete abgefeuert, erklärte Polizeichef Wilbert Paulussen, dennoch trügen sie Verantwortung.
Hoewel zij niet zelf op de knop hebben gedrückt.
Auch wenn sie nicht selbst auf den Knopf gedrückt haben, besteht der Verdacht, dass sie eng zusammengearbeitet haben, um das Bug-Raketensystem zu bekommen und in Stellung zu bringen, mit dem Ziel, ein Flugzeug abzuschießen. Die Namen der 4 Angeklagten stehen auch auf der Liste mit 8 Verdächtigen, die das Journalistenkollektiv Bellingcat am Vormittag publik gemacht hatte. Girkin war damals sogenannter Verteidigungsminister der von den Separatisten ausgerufenen Volksrepublik Donetsk. Dubinsky galt als Geheimdienstchef der Rebellen, unterstützt von Oleg Bulatov. Und Leonid Kaschenko habe als Bataillonschef die Einheit in der Nähe des Abschussortes befehligt. Mit Hilfe von Zeugenaussagen und dank unzähliger Abhörprotokolle, so Fred Westerbeke, sei man den Männern auf die Spur gekommen. Neben Zeugen und Telekom-Daten sind auch die sozialen Medien ein wichtiger Hinweisgeber. Die Ermittler bekommen bis heute täglich enorm viele Daten, die wir mit speziellen Analysewerkzeugen und Computerprogrammen auswerten. Da sind wir täglich mit beschäftigt. Die Haftbefehle sollen den russischen und ukrainischen Behörden in den kommenden Tagen zugestellt werden. Die Chance, dass die Angeklagten tatsächlich im kommenden Jahr in Schiphol vor Gericht erscheinen, hält die Staatsanwaltschaft für eher gering. Der Prozess soll dennoch stattfinden, notfalls in Abwesenheit der Verdächtigen. Für Hans de Borst, der bei dem MH17-Absturz seine 17-jährige Tochter verloren hat, und für die anderen Hinterbliebenen der Opfer ist das eine gute Nachricht. Sie haben also so viele Beweise, und ich rechne mit sehr vielen Beweisen, dass sie nun einen Prozess eröffnen. Das verschafft mir fast Erleichterung. Eine gute Nachricht. Ich betrachte es als ersten Schritt auf dem Weg zur Gerechtigkeit.
Der Bericht von Ludger Kacmierczak. In Florida startet US-Präsident Donald Trump in den Wahlkampf. Seine Anhänger lässt er noch über den neuen Wahlspruch abstimmen, doch der steht zu diesem Zeitpunkt ohnehin schon überall in großen Lettern auf Plakaten und Bildschirmen. Keep America Great, auf Deutsch in etwa, sorgt dafür, dass Amerika großartig bleibt. Martina Butler über Trumps Auftritt gestern und die Reaktionen darauf.
I stand before you to officially launch my campaign for a second term as President of the United States.
Frauen in T-Shirts, auf denen Trump Girl steht, jubeln, als der US-Präsident seine Bewerbung um eine zweite Amtszeit verkündet. Seine Anhänger halten Schilder mit dem Wahlkampfslogan Keep America Great hoch. Den hatte sich der US-Präsident schon am Tag seiner Amtseinführung gesichert. Und während Trump Anlauf für eine zweite Amtszeit nimmt, bedauern einige seiner treuesten Anhänger schon jetzt, dass er danach nicht nochmal antreten darf.
It's too bad we can't run him for a third term.
Die Rede des US-Präsidenten in Florida hat viele seiner Anhänger auch außerhalb der vollbesetzten Arena begeistert. So haben sich Republikaner in Iowa getroffen und den Auftritt angesehen. Von ihnen gibt es einen Daumen hoch in Richtung Trump.
Ich möchte gern viel über die Wirtschaft hören. Da läuft's und das muss so weitergehen. Und das will er wohl auch machen. Aber daran hatte ich eh nie Zweifel.
Er macht Amerika wirklich wieder groß. Auch der republikanische Senator Lindsey Graham jubelt auf Twitter. Die Energie und Trumps Botschaft beim Wahlkampfauftakt seien großartig gewesen. Dabei war der Auftritt Trumps so etwas wie eine Wiederholung seiner Greatest Hits. Er lobt sich und die Wirtschaft, schimpft auf die Demokraten und die Medien. Bernie Sanders, Präsidentschaftsbewerber der Demokraten, hat den Auftritt vor allem als eins gesehen.
Das waren anderthalb Stunden Lügen, Verdrehungen und Nonsens. Ziemlich unglaublich.
Das ist quite an experience.
Sanders weist vor allem auf die Themen hin, die Trump nicht erwähnt hat, wie die marode Infrastruktur, die Zukunft der Gesundheitsversorgung und den Klimawandel.
Ich habe Donald Trump nicht ein Wort über den Klimawandel sagen hören, die Krise unseres Planeten. Alles, was ich gehört habe, ist, dass er damit geprahlt hat, dass wir mehr Kohle produzieren, was die Klimakrise nur weiter beschleunigen wird.
Trump legt schon kurz nach seinem Auftritt nach. Per E-Mail schreibt er seine Anhänger an, ermahnt sie, wenn sie noch nicht gespendet haben, das noch zu tun. Trump treibt seine Anhänger an. Die Umfragen sind für ihn im Moment nicht besonders gut. In Florida beispielsweise, wo Trump seine erneute Kandidatur bekannt gegeben hat, haben gestern mehrere Demokraten in einer Umfrage die Nase vorn. Paul Begala, ehemaliger Berater von Bill Clinton, hat in Trumps Auftritt dessen Strategie ausgemacht.
Ein Präsident, der wiedergewählt werden will, muss eine positive Botschaft haben, nach vorn sehen, auch wenn die Zeiten hart sind. Dabei ist er sogar mit einer starken Wirtschaft gesegnet. Aber Trump hat sich dafür entschieden, seine Unterstützung nicht weiter in der Breite zu suchen, sondern sich tiefer bei seinen Anhängern zu verankern. Das gibt für die Demokraten viel Raum, um sich in der Mitte zu positionieren. Bleibt abzuwarten, ob sie das tun.
Die Demokraten müssen sich in den nächsten Monaten erstmal auf einen Spitzenkandidaten einigen. Auch davon wird abhängen, ob Trumps Strategie am Ende aufgeht und er weitere 4 Jahre im Weißen Haus bleibt.
Martina Butler berichtete um 23 Uhr und genau 34 Minuten. Sie hören den Deutschlandfunk. Im Rennen um das Amt des konservativen Parteichefs und künftigen britischen Premierministers hat Boris Johnson seinen Vorsprung weiter ausgebaut. Der ehemalige Londoner Bürgermeister und Außenminister erhielt bei einer von mehreren Abstimmungen 143 der 313 Stimmen aus der Tory-Fraktion. Sven Weingärtner.
Da waren es nur noch 4. Der britische Entwicklungshilfeminister Rory Stewart ist aus dem Rennen um die Nachfolge von Theresa May ausgeschieden. In einer geheimen Abstimmung der konservativen Partei hat er die wenigsten Stimmen bekommen und im Vergleich zum vorherigen Wahlgang sogar Unterstützer verloren. Stewart war als Außenseiter gestartet und hatte sich zum Geheimtipp entwickelt. Klarer Favorit bleibt Boris Johnson. Der frühere Bürgermeister Londons konnte seinen Vorsprung deutlich ausbauen. Es geht wohl nur noch um die Frage, welcher der anderen verbliebenen Bewerber in eine Stichwahl mit ihm kommt. Neben Johnson sind Außenminister Jeremy Hunt, Umweltminister Michael Gove und Innenminister Sajid Javid eine Runde weiter. Sie versuchen nun über Nacht, die Unterstützer des ausgeschiedenen Kandidaten auf ihre Seite zu ziehen und ihren Mitbewerbern Stimmen abzuluxen. Morgen sind 2 weitere Wahlgänge angesetzt, bis nur noch 2 Bewerber um das Amt des Parteivorsitzenden der Konservativen und damit auch den Job des Premierministers übrig sind. Wer von den beiden das Rennen macht, darüber entscheiden dann die rund 160.000 Mitglieder der konservativen Partei.
Saudi-Arabien ist nach Ansicht einer UN-Berichterstatterin für den Mord an dem regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi verantwortlich. Saudi-Arabien weist die Vorwürfe zurück. Björn Blaschke.
Nichts Neues, verbreitet der Staatsminister für Auswärtige Angelegenheiten Adel Al-Jubeir per Kurznachrichtendienst Twitter. Außerdem schreibt Al-Jubeir, der Bericht der UN-Sonderberichterstatterin enthält klare Widersprüche und grundlose Anschuldigungen, die seine Glaubwürdigkeit in Frage stellen. Saudi-Arabien lehne jeden Versuch ab, die Souveränität des Königreiches anzutasten. Nur die unabhängige saudische Justiz sei für den Fall zuständig. Zuvor hatte Agnès Callamard, UN-Sonderberichterstatterin für außergerichtliche Tötungen, dem UN-Menschenrechtsrat in Genf einen Bericht übergeben. Darin fordert sie, gegen Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman solle wegen Mordes an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi ermittelt werden. Khashoggi sei das Opfer einer vorsätzlichen Tötung gewesen und verantwortlich dafür sei eindeutig der Staat Saudi-Arabien. Zur persönlichen Schuldfrage des Kronprinzen legte Kalamar sich nicht fest. Dazu sei eine weiterführende Untersuchung nötig.
Der frühere französische Präsident Nicolas Sarkozy kommt wegen Bestechung und illegaler Justizbeeinflussung vor Gericht. Marcel Wagner.
Jahrelang hatte Nicolas Sarkozy mit juristischen Winkelzügen versucht, ein Gerichtsverfahren zu umgehen. Nun allerdings steht fest, dem früheren französischen Präsidenten wird der Prozess gemacht. Der französische Kassationsgerichtshof hat den Einspruch Sarkozys in letzter Instanz abgewiesen. Es ist damit das erste Mal, dass ein ehemaliger französischer Staatschef der 5. Republik wegen Korruption vor Gericht gestellt wird. Die Untersuchungsrichter werfen Sarkozy vor, 2014 einem Staatsanwalt einen hohen Posten in Aussicht gestellt zu haben. Der habe ihm dafür Informationen über ein laufendes Ermittlungsverfahren beschaffen sollen. Der Bestechungsversuch war bekannt geworden, weil die Ermittler die Telefone Sarkozys im Zusammenhang mit der sogenannten Bygmalion-Affäre abgehört hatten. Dort geht es um mögliche illegale Wahlkampffinanzierungen durch den früheren libyschen Diktator Gaddafi. Auch in der Bygmalion-Affäre droht Ex-Präsident Sarkozy noch ein Gerichtsverfahren. Es wird erwartet, dass der Prozess zur jetzigen, der sogenannten Abhöraffäre, in einigen Monaten in Paris beginnen könnte.
Bundesaußenminister Heiko Maas warnt vor einer weiteren Eskalation am Golf. Gemeinsam mit seinem französischen Amtskollegen setzt er sich für eine friedliche Lösung ein. Sandra Bieger.
Der deutsche Außenminister Maas sagte, die Lage sei nach wie vor sehr ernst, die Kriegsgefahr in der Golfregion noch lange nicht gebannt. Jetzt müsse man alles tun, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Der einzige Weg, dies zu schaffen, seien Gespräche. Deshalb sei er unlängst nicht nur nach Teheran gereist, sondern stehe auch im Kontakt mit den Amerikanern. Maas' französischer Amtskollege Le Trian sagte, noch sei Zeit für eine friedliche Lösung, allerdings werde diese immer weniger. Ziel müsse es sein, dass der Iran das Atomabkommen nicht aufkündigt. Heiko Maas hatte in Paris an der Sitzung des französischen Kabinetts teilgenommen. Grund? Im Aachener Vertrag hatten beide Länder vereinbart, dass einmal pro Vierteljahr ein Minister aus Deutschland und Frankreich bei der Kabinettssitzung der jeweils anderen Regierung dabei ist. Der französische Außenminister Le Trian hatte im März an einer Sitzung des Bundeskabinetts in Berlin teilgenommen.
Nach dem Stopp der Pkw-Maut durch den Europäischen Gerichtshof hat der Bund schnell erste Konsequenzen gezogen und entsprechende Verträge mit den vorgesehenen Betreibern gekündigt. Horst Kleuser.
Keine 12 Stunden nach dem überraschenden Urteil aus Luxemburg hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU noch gestern Abend die Verträge mit den beiden Unternehmen gekündigt. Sie sollten im Auftrag des Bundes die Maut kassieren. Es sind der Ticketverkäufer Eventim und ironischerweise das österreichische Unternehmen Kapsch Trafficom. Österreich hatte beim EuGH Klage gegen Deutschland eingereicht und obsiegt. Beide Unternehmen sagen, sie hätten sich auf die Einführung der Maut vorbereitet und Schutzbestimmungen in ihren Verträgen, die Vermögensschäden bei Nicht-Einführung der Maut vorbeugten. Der Auftrag hatte nach österreichischen Medienberichten ein Volumen von 1,6 Milliarden Euro. Genaue Zahlen oder Regressforderungen sind bislang nicht bekannt. Finanzminister Scholz hatte gestern gesagt, die Folgen seien für den Bundeshaushalt überschaubar. Nach Angaben von Stefan Kühn, dem verkehrspolitischen Sprecher der Grünen im Bundestag, haben die Vorbereitungen bis jetzt 128 Millionen Euro gekostet.
Wir kommen an dieser Stelle zum Bericht von der Frankfurter Börse und den hat heute Dorothee Holz für uns.
Um die Deutsche Bank ranken sich diese Woche jede Menge Gerüchte oder werden gezielt gestreut. Auf jeden Fall hat es dem Aktienkurs genutzt. Die Deutsche Bank-Aktie hat diese Woche knapp 5% zugelegt. Da war zum einen die Rede davon, dass die Bank hochriskante, aber wenig einträgliche Wertpapiere in eine Bad Bank auslagert. Immerhin ein Volumen von 50 Milliarden Euro. Es gab Gerüchte über Wechsel im Management und jetzt ist die Rede von einem drastischen Schrumpfkurs. Bis zu einem Viertel der milliardenschweren Bilanzrisiken sollen in den kommenden Jahren abgebaut werden, heißt es. Dadurch würde die Bank Kapital freisetzen, was dann für andere Zwecke eingesetzt werden könnte. Die Bank wolle sich auf stabile Geschäfte fokussieren. Das weckt bei Aktionären Hoffnung auf den lang ersehnten Durchbruch. Das Kontrastprogramm lieferte Vonovia, Deutschlands größtes Immobilienunternehmen, hielt die rote Laterne im DAX. Die in Berlin geplante Deckelung der Mieten für 5 Jahre erweist sich zunehmend als Schreckgespenst für die Branche. Die einen fürchten eine scharfe politische Regulierung auf dem Wohnungsmarkt, andere sehen die Berliner als spezielles Gewächs, was man nicht auf den gesamten deutschen Wohnungsmarkt übertragen könne. Insgesamt machte der DAX aber keine großen Sprünge. Nach der Rallye am Vortag übten sich Anleger in Zurückhaltung. Der DAX schloss 0,2% tiefer bei 12.308 Punkten. Die Notenbanken bestimmen das Geschehen, die Europäische Zentralbank und die amerikanische Notenbank. Die Hoffnung auf Zinssenkungen sind wieder gestiegen. Das dürfte die Immobilienbranche wiederum gerne hören.
Dorothee Holz mit ihrem Bericht aus Frankfurt am Main. Und jenseits des Atlantiks schloss der Dow Jones Index in New York kaum verändert mit 26.504 Punkten. Heute begann er in Dortmund, der 37. Deutsche Evangelische Kirchentag. Mehr als 100.000 Teilnehmer werden in den kommenden Tagen erwartet zu über 2.000 verschiedenen Veranstaltungen. Veranstaltungen, bei denen die AfD unerwünscht ist. Zu sehr habe sie sich in letzter Zeit radikalisiert, sagt der Kirchentagspräsident. Für ihn und seine Mitstreiter sind die Grenzen des Dialoges damit längst überschritten. Aus Dortmund meldet sich Rainer Brandes.
Die Töne sitzen nicht perfekt, im Hintergrund Motorenlärm, aber so ist er halt, der Pott. Eröffnungsgottesdienst vor großer Kulisse nennt der Kirchentag traditionellerweise seinen Hauptgottesdienst zu Beginn. In Dortmund ist die große Kulisse eine Straßenkreuzung am Ostentor, das echte Leben eben. So richtig festlich ist die Stimmung nicht, doch es geht ja auch um ernste Themen. Was für ein Vertrauen ist das Motto. Doch das Vertrauen der Gesellschaft in sich selbst scheint erschüttert. Annette Kurschus, Präses der gastgebenden Evangelischen Kirche in Westfalen, ruft in ihrer Predigt den Kirchentagsbesuchern zu.
Was ist das für ein Vertrauen, dass es mit der Erde doch noch einmal gut ausgeht und das Klima noch zu retten ist? Was ist das für ein Vertrauen, dass Europa eine Zukunft hat und unsere Demokratie? Wann hört das Sterben im Mittelmeer auf? Wer stoppt Fake News und Hassparolen?
Der menschengemachte Klimawandel, die westlichen Demokratien in der Krise, das Flüchtlingselend und auch der Missbrauchsskandal, der inzwischen auch die evangelische Kirche eingeholt hat. Der Kirchentag will Stachel im Fleisch der Gesellschaft sein und mehr als das. Er sucht nach Lösungen. Denn, so sagt es Hans Leyendecker, Präsident des Kirchentages und früherer Zeitungsjournalist,
die Theologin Dorothee Sölle hat gesagt, da kann man nichts machen, ist der gottloseste aller Sätze. Man muss was machen, immer.
Deshalb werden viele bekannte und weniger bekannte Politikerinnen, Wirtschaftsvertreter und Aktivistinnen auf fast 2400 Veranstaltungen diskutieren, streiten und um Lösungsansätze ringen. Auch die Fridays for Future-Bewegung ist mit dabei, obwohl die gleichzeitig in Aachen eine große Protestveranstaltung gegen Kohlekraft organisiert. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ruft bei seiner Eröffnungsrede dazu auf, es ihnen nachzutun.
Die Zukunft ist ungeduldig, daher lasst sie uns anpacken. Wir können vertrauen, weil wir glauben, dass Gott den Menschen vertraut. Und weil Gott uns vertraut, suchen wir nicht das stille Kämmerlein und nicht die Echokammer. Wir suchen Begegnung und Austausch.
Mit einer Partei sucht der Kirchentag den Austausch allerdings nicht, mit der AfD. Zu keiner Veranstaltung sind Vertreterinnen oder Vertreter der Alternative für Deutschland eingeladen. Das hat bereits im Vorfeld zu heftigen Diskussionen geführt, auch innerhalb der evangelischen Kirche. Doch auch wenn der Bundespräsident die drei Buchstaben AfD bei seiner Eröffnungsrede nicht in den Mund nimmt, als Steinmeier auf den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke eingeht, wird klar, wo er die Grenzen des Dialogs zieht.
Und vielleicht erleben wir gerade in diesen Tagen, wie kurz der Weg von verrohter Sprache bis zur Straftat ist.
Dass auch führende Politiker der AfD eine hetzende Sprache verwendeten, dass sie sich nicht abgrenzten von Rechtsradikalen, das wirft das Organisationsteam des Kirchentages der Partei vor. Und deshalb will es der AfD kein Podium bieten. Die anderen Bundestagsparteien und Spitzenpolitiker bekommen stattdessen viel Raum. Am Donnerstagvormittag wird Frank-Walter Steinmeier auf einem großen Podium über Zukunftsvertrauen in der digitalen Moderne sprechen. Und der ehemalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière diskutiert über die richtige Integrationspolitik. Und die Klimapolitik wird gleich auf mehreren Veranstaltungen im Mittelpunkt stehen.
Rainer Brandes über den evangelischen Kirchentag in Dortmund. Spitzenkandidatin für die SPD war sie im Europawahlkampf, Katharina Barley. Nach der Wahl soll sie nach Brüssel gehen, ist deshalb noch am Wahlabend von ihrem Amt als Justizministerin zurückgetreten. Ihr nachfolgen soll jetzt Christine Lamprecht aus Berlin, Panayotis Gavridis.
Mit einem Anruf heute Morgen von der kommissarischen SPD-Parteichefin Malu Dreyer ist die wochenlange Hängepartie um die Nachfolge von Katharina Barley zu Ende gegangen. Die designierte Justizministerin Christine Lamprecht beschreibt das so.
Das war heute Morgen dann schon so ein Gänsehautmoment. Das ist ein schöner Tag, nicht nur, weil es mein Geburtstag ist, sondern weil ich dieses Vertrauen entgegennehmen darf, dieses Amt in Zukunft führen zu dürfen.
Lamprecht ist heute vor 54 Jahren in Mannheim geboren worden, war früher erste parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion im Bundestag und ist derzeit parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium. Für Lamprecht gehe es als zukünftige Justizministerin darum, eine Ausgewogenheit zwischen Freiheit und Sicherheit zu gewährleisten, sagte sie bei ihrer knapp 10-minütigen Vorstellung heute im Willy-Brandt-Haus. In einem Rechtsstaat komme es darauf an,
dafür zu sorgen, dass Bürger gegen überflüssige Eingriffe auch des Staates geschützt werden, dass der Rechtsstaat funktioniert. Das ist das Fundament unserer Demokratie. Und daran müssen wir immer und stetig weiterarbeiten. So sehe ich auch meine Aufgabe.
Der Name Lamprecht war immer mal wieder als Barleys Nachfolgerin genannt worden. Bei der Suche habe man sich als Parteispitze darauf konzentriert, so erklärt es Interimsparteichef Thorsten Schäfer-Gümbel.
Eine Person vorzuschlagen, die das umsetzt, was wir auch am vergangenen Montag in Nachfolge zum Koalitionsausschuss bereits vermittelt haben. Dass es nämlich jetzt in dieser Koalition darum geht, Blockaden zu lösen, die Ärmel hochzukrempeln und das Ansehen der Regierung auch zu verbessern.
Die Juristin und frühere Rechtsanwältin kann auf eine 20-jährige Erfahrung als Bundestagsabgeordnete zurückgreifen. Lamprecht gilt als gut vernetzt, kennt die Akteure der Rechtspolitik und die Fraktionen. Ihre Vorgängerin Katharina Barley, die Anfang Juli ins EU-Parlament wechselt, hinterlässt ihr eine lange Aufgabenliste. Die Verlängerung der Mietpreisbremse zum Beispiel oder das umstrittene Verfassungsschutzgesetz, das Barley noch gegenüber dem Innenministerium blockiert hatte. Es gibt viel zu tun, weiß Lamprecht.
Klare Vorgaben für die Verwaltung beispielsweise zu machen, transparenter sein, aber auch vielleicht schneller zu werden bei manchen Entscheidungen. Deswegen werden wir uns jetzt an die Reform der Strafprozessordnung machen.
Gerichtsprozesse sollen so unter anderem schneller geführt werden können. Das dürfte Sven Rebein, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Richterbundes, freuen. Er hofft, dass Lambrecht liegengebliebene Vorhaben vor allem schnell voranbringt.
Die Justiz, die wartet wirklich dringend auf straffere Vorschriften für den Strafprozess, insbesondere darauf. Und wir setzen ganz darauf, dass die neue Ministerin sich dieses Themas jetzt mit Nachdruck annimmt, um eben auch das Vertrauen der Justiz dort weiterhin für sich zu gewinnen.
Lambrecht wäre nicht nur Justiz, sondern auch Verbraucherschutzministerin. Hier wolle sie vor allem gegen betrügerische Geschäftsmodelle und undurchsichtige Vertragsstrukturen vorgehen, offline genauso wie online, sagte sie. Die Erwartungen sind dabei hoch. Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, nennt dabei drei große Themen, die Lambrecht anpacken müsse.
Von unerlaubter Telefonwerbung bis hin zu Inkassogebühren. Wir haben natürlich das ganz große Thema der privaten Altersvorsorge. Die Riester-Rente war gut gemeint, schlecht gemacht. Und in der CO2-Bepreisungsdiskussion dürfen Verbraucherinnen und Verbraucher natürlich nachher nicht die Dummen sein. Also eine starke Verbraucherschutzministerin, die brauchen wir dringend wieder am Kabinettstisch.
Bereits nächste Woche wird Bundespräsident Steinmeier Katharina Barley offiziell aus der Regierung entlassen und Christine Lambrecht zur neuen Ministerin ernennen. Dann folgt die Vereidigung im Bundestag, also noch vor der Sommerpause.
Panayotis Gavrilis aus unserem Hauptstadtstudio. Mehr Geld, mehr Anerkennung, eine bessere Ausbildung und auch die Arbeitsbedingungen in der Pflege sollen besser werden. Denn schon jetzt fehlt Personal, fehlt Nachwuchs. Und all jene, die bereits in der Pflege tätig sind, fühlen sich überlastet, ausgenutzt. Heute hat das Bundeskabinett ein Gesetz auf den Weg gebracht, das zumindest mehr Lohn verspricht, wie Matthias von Lieben berichtet.
Der Entwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil eröffnet zwei Möglichkeiten, die zu höheren Löhnen und besseren Arbeitsbedingungen führen sollen. Möglichkeit 1, die Einführung eines flächendeckenden und allgemeinverbindlichen Tarifvertrags für die gesamte Branche. Sollten Gewerkschaften und Arbeitgeber sich nicht auf einen Tarifvertrag einigen können, soll eine von der Regierung eingesetzte Pflegekommission, Möglichkeit 2, Lohnuntergrenzen für einen Pflegemindestlohn vorschlagen, der mit mehreren Stufen ausgehandelt werden soll, etwa eine für Hilfskräfte und eine für ausgebildete Fachkräfte. Wir müssen den Pflegeberuf jedenfalls stärken, machte Heil am Vormittag deutlich.
Es geht um Fachkräfte, meine Damen und Herren. Es geht aber vor allen Dingen um Menschen, die in der Pflege arbeiten und die sich bessere Löhne verdient haben. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir als Gemeinschaft schultern müssen. Aber ich sage nochmal, diese Generationenaufgabe Pflege ist eine dieser Gesellschaft, was wert sein muss.
Aktuell gilt im Westen und Berlin ein Mindestlohn von 11,05 Euro pro Stunde. Im Osten liegt er bei 10,55 Euro. Künftig sollen Pfleger und Pflegerinnen in Ost und West den gleichen Lohn erhalten, um den Beruf dauerhaft attraktiv zu gestalten. Denn fast 40.000 Stellen sind in der Pflege derzeit unbesetzt. Wie die höheren Löhne finanziert werden sollen, das Arbeitsministerium kalkuliert mit 2 bis 5 Milliarden Euro Mehrkosten, das lässt der Gesetzentwurf offen. Die Bundesregierung gehe aber davon aus, dass eine weiter verbesserte Finanzausstattung der Pflegeversicherung erforderlich werde. Das Gesetz muss noch durch Bundestag und Bundesrat. In Kraft treten soll es zum Jahresende. Sozialdemokrat Heil favorisiert Möglichkeit 1, einen flächendeckenden Tarifvertrag. Dagegen wehren sich aber die privaten Pflegeanbieter vehement. Überflüssig sei der Gesetzentwurf, rückwärtsgewandt und reine Symbolpolitik, polterte der frühere FDP-Wirtschaftsminister Rainer Brüderle, heute Verbandspräsident der privaten Pflegeheimbetreiber. Arbeitsminister Heil wies Brüderles Kritik forsch zurück.
Die Art und Weise, in der das gemacht wird, ist ein Schlag ins Gesicht vieler Pflegender. Man kann mit Menschen so nicht umgehen. Und wer nicht begreift, dass wir besser bezahlen müssen, wer glaubt, dass wir allein mit Zuwanderung das Problem lösen, der hat, glaube ich, in der Pflege nicht viel begriffen.
Große Zustimmung kommt hingegen von den Gewerkschaften. Klar müssen die Löhne steigen, sagte auch Eugen Brüsch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, gegenüber unserem Hauptstadtstudio.
Aber das Vorgehen der Bundesregierung ist unverantwortlich, denn der Gesetzentwurf lässt offen, wer das alles zahlen soll.
Brüsch rechnet vor, jeder Pflegeplatz würde mit dem Vorschlag von Heil um ca. 400 Euro teurer werden. Die Leistungen aus der Pflegeversicherung seien jedoch gedeckelt. Und da bereits heute mehr als 300.000 Bewohner von Pflegeheimen auf Sozialhilfe angewiesen sind, werde sich die Situation laut Brüsch verschärfen.
Und da ist sowohl Herr Heil als auch Herr Spahn gefordert. Denn Herr Spahn macht die Pflegepolitik, wenn es um die Finanzierung der Pflegeversicherung geht. Er ignoriert auch hier weiterhin, wie auch der Arbeitsminister, die Sorgen der Pflegebehörden. Pflegebedürftigen.
Auch aus der Opposition kommt Kritik. Die Bundesregierung kapituliere vor den politischen Versäumnissen der Vergangenheit, heißt es von Grünen. Und die Linksfraktion warnt, die Kosten für höhere Löhne dürfen nicht auf die Menschen mit Pflegebedarf abgewälzt werden.
Soweit Matthias von Lieben. Wir kommen zu unserem Blick in die Zeitungen von morgen. Die wiederum blicken hauptsächlich auf ein Ereignis von gestern. Und das hat Thorsten Gerald Schneiders für uns in der Presseschau.
Ja. Zunächst lassen Sie mich aber vorweg schicken, morgen ist Fronleichnam, das heißt in manchen Teilen Deutschlands ist Feiertag und diverse Zeitungen erscheinen nicht. Und die, die das doch tun, die stürzen sich in der Tat auf Donald Trump. In der Leipziger Volkszeitung liest es sich fast so, als sei dessen Wiederwahl bereits gelaufen. Die Mehrheit der republikanischen Wähler steht unverdrossen hinter Trump. Seine Kritiker im Kongress sind verstummt und einen ernsthaften parteiinternen Konkurrenten um das höchste Amt im Staat gibt es nicht. Die Frankenpost formuliert es kantiger. Die Machtmaschine Trump walzt alle nieder, die sich ihr in den Weg stellen. Die Demokraten wirken gegen die Wucht dieses Mannes ratlos. Kein neuer Kennedy zeichnet sich ab. Kommt die Opposition nicht rasch aus ihrer Ecke der Zögerlichkeit und Verzagtheit, so wird sie von Trump überfahren werden. Trumps Taktik könnte aufgehen, glaubt auch die neue Osnabrücker Zeitung, zumindest so lange, wie die US-Wirtschaft floriert. Trumps Anhänger lieben ihren Kümmerer dafür, dass er jede Kritik an seiner Politik als Lüge und Verrat an den USA abtut. Mit mir, so die Botschaft des Republikaners, seid ihr stets auf Seiten der Gewinner, denen die Welt Respekt zollt. Das Straubinger Tagblatt wirft ein: Trumps Hardcore-Fans sind wild entschlossen. Niemand sollte sich wundern, wenn im November des kommenden Jahres der Sieger der Wahl wieder Donald Trump heißt. Das Westfalenblatt aus Bielefeld hat indes andere Beobachtungen gemacht. Trump wird nervös. Einige Umfragen sehen ihn relativ klar hinter den beiden Demokraten Joe Biden und Bernie Sanders. Auch deswegen hat er seine Kampagne zur Wiederwahl jetzt schon begonnen. Nun zu einem zweiten Thema. Ex-CDU-Generalsekretär Tauber hat mit seinem Vorschlag, Rechtsextremisten Grundrechte wie Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu entziehen, eine Kontroverse ausgelöst. Die Nürnberger Nachrichten schreiben, Staatsorgane sollten nicht darüber entscheiden dürfen, wer seine Grundrechte, wie es in Artikel 18 heißt, missbraucht. Denn das öffnet der Möglichkeit Tür und Tor, politische Gegner als Verfassungsfeinde zu brandmarken. Das Strafrecht bietet genug Möglichkeiten, Extremisten beizukommen. Die von Tauber geortete Wunderwaffe, erläutert der Tagesspiegel, entspringt dem in Nachkriegszeiten gepflegten Glauben, den Bösen müsse man nur das Mikro abstellen, um als Gesellschaft demokratisch tugendhaft zu bleiben. Damals wie heute war die Welt komplizierter. Die Berliner Morgenpost setzt einen allgemeinen Appell ab. Rechtsradikale nutzen vor allem Facebook, Twitter, Kommentarforen. Damit muss Schluss sein. Wir dürfen uns an Hetze nicht gewöhnen. Und jeder kann etwas dagegen tun. Jeder Einzelne muss zuhören, aber auch rote Linien setzen.
Die Presseschau mit Thorsten Gerald Schneiders. Das war der Tag mit Mario Dobowiszek am Mikrofon und ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht.